Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge der Darmflüsterer. Dort, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich im interessanten Gespräch und Austausch mit Frau Dr. Melikow und ihrer Klientin Frau Dorothee, wenn es darum geht, das ambulante Meier-Erlebnis nicht nur aufregend zu beginnen, sondern jetzt auch wirklich zu exekutieren und vor allem dann zu einem positiven und langfristig erfreulichen Abschluss zu führen, besprechen wir heute eben die Hauptkur und danach auch nochmal die Nachkur. Es geht darum, leichter werden, ja, sich leichter zu fühlen und leichter sein. Frau Dr. Melikow lebt im schönen Pinneberg und ist eine Ganzheitsmedizinerin im besten Sinne, die als Fachärztin für Allgemeinmedizin ihre Klienten und Klientinnen durch mitunter auch eine ambulante Meierkur begleitet und führt. Liebe Gulnara, vielen Dank nochmal für den letzten Beitrag und ich bin schon gespannt, was heute noch kommen wird. Die Hauptkur leitet ja die Darmreinigung ein. Wir haben diese Vorkur gehabt, die diese innere Bereitschaft unterstützt, auch die ersten Aha-Momente liefert, dieses Stolzsein auf sich selbst. Und jetzt geht es darum, medizinisch angeleitet in die Darmreinigung zu gehen. Was bedeutet das?
Bei Hauptkur fangen wir mit der Bittersalz. Bittersalz ist der Booster einer Meierkur. Es greift den Magen nicht und führt zu den gewünschten Stuhlentleerungen, mit dem die Darmreinigung beginnt. Während der Hauptkur, die je nach Ausgangslage zwischen 2 und 4 Wochen dauert, beginnt jeden Tag mit diesem Booster. Morgens auf nüchternem Magen trinkt man ein Glas mit Bittersalz. Bei manchen Patienten benutzt man Magnesium. Die schwachen Patienten und Kinder, wenn die nicht mit Bittersalz versorgt werden können. Das sind die individuellen Konstellationen. Selber Bittersalz ist eine salinische Lösung. Ist nicht gerade ein geschmackliches Highlight, aber dafür ein extrem wirksames Detoxmittel. Man kann sich den morgendlichen Trank versüßen, indem man einen Teelöffel Salz am Abend ein bisschen Wasser einsetzt und diese Mischung am nächsten Morgen mit warmem Wasser aufgießt. Das macht es bekömmlicher. Ein Spritzer Zitrone hilft auch, den Geschmack zu verbessern. Ich kann nur jeden raten, lieben Sie das Bittersalz. Das Bittersalz löst Verklebungen im Darm, entgiftet und entschlackt, weil es nicht nur die Darmschleimhaut reinigt, sondern eine vermehrte Gallenproduktion anregt, das heißt in der Medizin Cholerese, und in der Folge davon eine gründliche Leberreinigung anstößt. Diese zwei Wirkprinzipien führen zur Körperentschlackung, zum Abtransport von Giften und zum Fettabbau. Es gibt keine andere Kur auf der Welt, bei der man gleichzeitig das Verdauungszentrum und alle Körperflüssigkeiten klärt. Das Bittersalz löst mehrere Darmentleerungen aus. Am Anfang muss man abwarten, wann die Wirkung einsetzt. Aber nach ein paar Tagen kann man die Stuhlentleerung und auch den letzten Gang zur Toilette ganz gut einschätzen. Wichtig ist nur, häufige Darmentleerungen führen zu Flüssigkeitsmangel. Deshalb unbedingt auf die Trinkmenge achten, damit der Mineralstoffhaushalt erhalten bleibt. Mit viel stillem Wasser, blonden Teesorten und Gemüsebrühen gegensteuern.
Ganz klar erklärt, das ist wunderbar. Das erklärt dann auch, warum es zum Beispiel Sinn macht, im Vorfeld eine Labordiagnostik zu machen, wenn es um die großen Elektrolyte, die Blutsalze geht, damit es da nicht zu Verschiebungen und Überraschungen kommt, die man gut auffangen kann. Eine Sorge, die ich in der Praxis oft erlebe, ist die, wenn ich jemandem sage, er nimmt das Bittersalz ein und dann hat er so eine flüssige Stuhlentleerung. Dann sagt er, ich will ja keinen Durchfall, da fühle ich mich ja hundsmiserabel. Es ist ganz ein großer Unterschied, ob man einen Durchfall hat, der einen schwächt und in einen mit jedem Stuhlgang noch schwächer macht oder einfach nur dieses Ausrieseln, dieses Berieseln der Oberfläche erlebt, die zu flüssigen Stuhlgängen führt. Damit fühlt man sich laufend leichter und das ist eine wunderbare Sache. Liebe Dorothea, Sie haben in eine ambulante Meierkur selbst zu Hause durchgeführt. Wie haben Sie die Darmreinigung, die salinische Darmreinigung erlebt? Wie hat sich das angeführt? Was waren Ihre Erlebnisse und Erfahrungen?
Also ich finde, das Wichtigste ist einfach, dass man ausreichend Zeit sich nimmt. Also ich bin keine Frühaufsteherin, also gerne früh aufstehen und dann einfach den ersten Termin im Tag mit sich selbst zu haben, ist am Ende irgendwie ein schönes Gefühl. Ich bin, wie gesagt, sehr früh aufgestanden und habe die Rituale, so wie ich es gelernt habe bei Frau Milikow, also auch alle angewandt, also das Bittersalz getrunken, was ich hinterher sogar schon mochte. Und dann halt eben die Bauchmassage, die Badewanne, und das war für mich vorher, wäre das undenkbar gewesen, das vor der Arbeit zu tun. Aber man geht in seinen stressigen Tag nochmal irgendwie einfach befreiter.
Ja, man ist entlastet, man ist nicht so beladen von Altlast. Ich habe mitunter auch mit den Vorbehalten zu kämpfen in meiner Praxis, dass Menschen sagen, wer ein Bittersalz nimmt, der verändert ja furchtbar sein Mikrobiom, seine bakterielle Zusammensetzung im Darm. Und die ist ja so wichtig für unsere nervliche Gesundheit, hormonelle Gesundheit, aber eben auch für unsere Darmgesundheit. Da hilft es normalerweise, glaube ich, einen Vergleich zu bringen, wenn sich jemand die Hände im Meerwasser wäscht, geht niemand davon aus, dass die Hände danach steril sind und ohne bakterielle Flora zurückbleiben, sondern man hat sich von dem groben Schmutz gelöst und das ist fein und das ist wunderbar und man kann wieder am Leben teilnehmen. Aber steril ist man dabei nicht. Also da darf man ruhig zuversichtlich sein, dass Bittersalz mit einem nichts anstellt. Liebe Colna, was empfiehlst du, was darf man während der Kur essen?
Früher war die FX-Meyer-Kur als Milchsemmel-Diät bekannt. Diese strenge Form der Diät wurde heute nur noch vereinzelt angewendet, in bestimmten Fällen, bei besonderen Patienten. Wir haben heutzutage eine Meyer-Präventmedizin oder Prevent-Meyer-Medizin und deshalb diese strenge Form der Diät wird wirklich selten angewendet. Sehr oft wird die Kur mit einer milden Ableitungsdiät durchgeführt, bei der vor allem reizarme Lebensmittel auf dem Speisezettel stehen und fettige, ölige, schwerverdauliche Speisen werden ausgelassen. Alles, was wir in dieser Zeit zu uns nehmen, muss bekömmlich und leicht sein. Wir lassen Zucker, scharfe Gewürze und Transfette aus. Die Nahrungsmittel werden gegart, gedünstet, gedämpft, bevor wir sie verzehren. Das heißt, dass Rohkost in der Meyer-Kur wird nicht verwendet oder nicht empfohlen. Die Nahrungsmittel müssen auch angepasst werden und sehr frisch sein. Die Reduktion auf Minimum und eine gewisse Monotonie bei der Ernährung sind die zwei wichtigen Säulen für die Darmreinigung. Der ist so beschäftigt damit, dass die Altlasten abzustoßen werden, dass wir ihn nicht durch das falsche Essen zusätzlich belasten dürfen.
Also wenn der Langeweile erlebt, hat er auf einmal Energie übrig, Ressourcen übrig, um entweder zu regenerieren, was meistens notwendig ist, oder einfach noch besser zu werden. Das ist wunderbar. In dieser Reduktion und auch in diesem Vermeiden von Rohkost noch einmal, das hat nur damit zu tun, dass man die Schonung aufrechterhalten möchte. Das sind wertvolle Lebensmittel für die Zukunft, aber in dieser reduzierten Form, in dieser Schonungsphase einfach nicht bekömmlich. Wir kennen das aus dem Alltag. Einem Menschen, den wir lieb haben und der in der Rekonvaleszenz ist, weil er durch eine Grippe gegangen ist oder eine Operation gehabt hat, den überraschen wir nicht mit einer großen Schüssel Obstsalat, sondern er kriegt vielleicht am Anfang einfach nur mal einen Löffel Apfelmus mit etwas Zwieback, damit er rasch und seiner Verdauungskraft entsprechend wieder auf die Beine kommt. Liebe Dorothea, wie haben Sie den Zugang gewählt zu dieser Reduktion und auch zu diesen Vorgaben von Frau Dr. Melikow?
Also für mich war zunächst einmal ganz wichtig, dass ich nicht hungern muss. Ich brauche am Tag halt auch Energie, muss mich konzentrieren. Ich arbeite zwar nicht körperlich, sondern eher geistig, aber das erfordert irgendwie auch Energie und nicht wenig. Und von daher war das schon mal mit dem, dass wir essen dürfen während der Kur, schon mal eine wahnsinnige Erleichterung. Noch dazu gab es von Frau Melikow sehr gute Rezepte. Und ich fand diese wenigen und die Reduktion von Lebensmitteln hat bei mir auch nochmal ganz viel Klarheit gebracht. Weil ich habe dann auch so festgestellt, dass ich zum Beispiel Zucchini und Fenchel definitiv viel leichter vertrage und viel besser verarbeite als zum Beispiel die gut schmeckende süße Karotte. Und das sind alles gesunde Dinge, nur man lernt durch die Reduktion selber nochmal wieder was ganz Eigenes. Ich glaube einfach, jeder Mensch ist halt auch individuell und da habe ich halt eine Menge auch nochmal rausgefunden. Und ja, man betrachtet die Lebensmittel nochmal kritischer. Was ist gut genug für mich? Und ich würde im Leben jetzt keine Haribo-Tüte mehr anfassen. Ich habe viel durch diese Zuckersorten auch Energie zugeführt. Und die Basenbrühen haben mir sehr, sehr gut getan, die ich immer dabei hatte. Auch im Büro lässt sich das super vereinbaren. Und ja, dann gibt es auch diese kleinen Geschmacksexplosionen, weil man halt eben einfach plötzlich wieder die kleinsten Sachen schmeckt, die man nachher darf. So ein bisschen Muskatnuss kann ganz besonders sein. Und wir würzen viele Dinge und essen gar nicht so bewusst oder wissen nicht, was wir essen. Also ich habe da einfach ganz viel für mich mitgenommen.
Man lockt da wieder das in sich ruhende Rennpferd, den Araberhengst, heraus, der sehr wählerisch ist, der auch manchmal kapriziös ist, aber zu tollen Dingen imstande ist. Eine wichtige Säule in der ambulanten Hauptkur ist die Kauschulung. Kauschulung. Was ist das? Wie bringt man das den Interessierten oder auch weniger Interessierten, aber jetzt leidgeprüften Kurenden bei? Was ist da dein Rezept, Gulnara?
Das ist natürlich eine Kauschulung, ist eine wichtigste Säule. Allgemein gut gekaut ist halb verdaut, sagt man. Und der Altmeister Frank Sevier hat einen sehr besonderen Satz geprägt, den man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte. Festes Trinken und flüssiges Kauen. Das heißt, durch gutes Kauen wird die Einspeichelung von Nahrungsbrei vermehrt und das erleichtert die Spaltung. Ich erkläre das ganz einfach. Die Vorverdauung beginnt immer im Mund. Sind die Brocken, die wir schlucken, zu groß, dann liegen die im Magen rum, gären und richten in der Folge großer Unheil an. Unsere Nahrung muss im Mund in kleinste Partikel mechanisch zerkleinert werden und gut eingespeichert werden. Das ist die Voraussetzung für eine gute Verdauung. Damit das gelingt, sollen wir uns an kleine Bissen gewöhnen und diese langsam etwa 40 Mal kauen. Erst wenn aus dem Happen ein fast flüssiger Speisebrei geworden ist, schlucken wir ihn runter. Beim Trinken nehmen wir einen Schluck, einen kleinen Schluck und kauen auf diesem genüsslich rum, damit die Einspeicherung für die Flüssigkeiten auch passiert. Wenn wir unsere Nahrung und unsere Getränke so vorbereiten, kann der Magen und das sich anschließende Verdauungssystem diese Miniaturpartikel aus Speisen gut weiterverarbeiten. Babys machen das mit 50, 60 Saugbewegungen übrigens von Natur aus richtig. Wir haben das nur verlernt. Kauschulung bedeutet aber nicht nur die Vermittlung der richtigen Kautechnik, sondern ein neues Bewusstsein zu schaffen. Essen ist eine Tätigkeit. Franz Xaver Mayer hat auch gesagt, als seine zwei richtige Satz von der Geschichte, es geht nicht nur darum, was sie essen, sondern wie sie essen. Das heißt, diese Esskultur, die wir wieder neu lernen durch Mayer-Schulungen, wollen wir bei uns sozusagen belassen. Essen ist eine Tätigkeit. Das macht man nicht im Nebenbei. Langsames Kauen benötigt Zeit und Hingabe. Die Nahrungsaufnahme ist in unserem Alltag viel zu oft hektisch. Wir schlingen unser Essen hinunter, statt uns dafür Zeit zu nehmen. Die Mahlzeit muss im Mittelpunkt sein. Im Stehen essen, auf Handy schielen, SMS tippen, Zeitung lesen, Radio hören, parallel die Lieblingsserie schauen oder eine Maschine Wäsche anzuschmeißen, ist absoluter Tabu. In vielen Fastenkliniken wird man zum Essen separat an einen Tisch gesetzt, damit man sich voll und ganz auf das Essen konzentriert und nicht im Gespräch verwickelt wird. Für alle, die in den eigenen vier Wänden meiern, heißt das, setze sich zum Essen hin. Kauen Sie in Ruhe. Sprechen Sie nicht während des Kauens. Machen Sie nichts nebenbei. Genießen Sie Ihre Mahlzeit. So banal die Tipps klingeln mögen, Sie tun damit viel für Ihre Gesundheit. Die gute Nachricht lautet, dass das intensive Kauen und Einspeicheln erhöht sich das Volumen der Nahrung. Deshalb verspüren wir keinen Hunger und sind schneller satt. Wir sind mit viel weniger Essensmengen zufrieden. Das Sättigungsgefühl lässt sich erziehen.
Wenn es um dieses Thema geht, diese Genusszuwendung und nicht mehr Genussverweigerung, was das Essen und das Essverhalten betrifft, kann normalerweise jeder persönliche Geschichten erzählen und auch von Aha-Momenten berichten. Liebe Dorothee, wie war das bei Ihnen?
Also ich kenne, oder sagt man so, eine Freundin von mir hat die klassische Meierkur gemacht und die hat das mit dieser Kursemmel und dem Quark halt absolviert und hat dann natürlich wie immer in ihrem Rhythmus dann diese kleine Semmel verschlungen und hielt es für eine tolle Vorspeise. Am Ende hat sie dann berichtet, durch dieses aufmerksame Kauen, dass man durch das Kauen halt diese Sättigung, dass sie die erlebt hat, dass sie diese Semmel noch nicht mal mehr geschafft hat. Und ich selbst habe eben für mich das ähnlich erfahren, dass ich halt eben durch dieses achtsame Essen, ich habe festgestellt, dass ich sehr häufig beim Fernsehen, beim Handy oder am Computer esse, das Letztere besonders auch auf der Arbeit, dass das einfach ein unbewusstes Essen ist, kein gutes Kauen, dass das gute Kauen wirklich zu essen und zu schmecken einfach einen riesen Unterschied macht und man ist viel schneller gesättigt.
Ja, also diese Zuwendung einer Ding gegenüber, der Inbegriff von Achtsamkeit führt dazu, dass man erstens mal ganz klar für sich erkennt, was schmeckt mir nicht. Zweitens, wie lange schmeckt es mir und ab wann wird es langweilig. Und wenn einer Kreatur beim Essen langweilig wird, dann darf man vertrauen darauf, dass die Kreatur jetzt eigentlich nicht essen möchte, sondern was anderes machen möchte. Dann darf man es stehen lassen und liegen lassen. Das ist immer wieder ein Aha-Moment. Man sagt ja generell, dass eine Meierkur den Körper, aber auch die Seele reinigt. Wie dürfen wir uns das vorstellen, Gulnara?
Das ist ganz einfach. Wenn wir das einfach ausdrücken möchten, die Kur ist ein richtig gehender Seligmacher. Die Reinigung in mentaler Ebene passiert, weil die Gifte und verschiedene unnötige Botenstoffe ausgeschieden werden. In der gesamten Meierkur geht es darum, dass wir uns entgiften und von dem befreien, was nicht zu uns gehört. Es ist nicht nur eine umfassende Reinigung auf der Organebene, sondern, wie ich schon davor gesagt habe, auf eine psychosomatische und neurologische Ebene als Reinigung. Wir entgiften alle Zellen, alle Organe und alle Membranen. Die körperliche Befreiung von ungesunden Altlasten zieht eine mentale Reinigung hinter sich und die Befreiung von seelischen Lasten. Der Mensch wird frei. Alles, was erstarrt war, kommt zum Fließen. Das Ziel ist, zu einer perfekten Homöostase zurückzuführen, ein perfektes Gleichgewicht aller inneren Prozesse zu bewirken. Der Mensch verändert sich in dieser Zeit. Er ändert Rituale, er ändert die Ernährung, er achtet auf die Schonung und nimmt sich selbst wichtig. Das heißt, die Achtsamkeit, die entwickelt wird, die möchten wir auch beibehalten. Ich habe schon etliche Patienten erlebt, die nach der Kur eine neue Klarheit und psychologische Befreiung erlebt haben. Die haben sogar Arbeitswechsel gemacht, Familienplanung und noch und noch und noch. So eine Kur in all ihren Facetten durchzustehen, macht stolz. Außerdem werden gesunde Botenstoffe wie zum Beispiel Serotonin erzeugt und Serotonin ist ein Glückhormon, Glückshormon. Das hebt die Stimmung und macht insgesamt glücklich.
Dazu gibt es ja ein schönes Zitat von Mahatma Gandhi, der gefragt wurde, auf welchen seiner Sinne möchte er am wenigsten verzichten? Und er hat gesagt, es ist schwierig, weil es sind zwei Sinne, die für ihn essentiell sind. Der eine Sinn sind die Augen, das Sehen, ja, um das, die äußere Welt zu erfassen und zu begreifen. Und der zweite Sinn ist das Fasten, um die innere Welt wahrzunehmen. Liebe Dorothee, wie war Ihre Erfahrung im Hinblick auf die mentale Reinigung?
Also ich kann erstmal jedem nur dazu raten, dass man ein Fastentagebuch schreiben sollte. Das ist wertvoll, was Abläufe betrifft, aber auch ganz wertvoll, was das Innere macht, was man im Laufe dieser Kur, also in sich selbst verändert oder wie man Dinge anders empfindet. Also ich habe aus Anlass des Podcasts nochmal in mein Fastentagebuch reingeguckt und habe auch die ersten 7 Tage wohl sehr verflucht. Die waren dann auch nicht so ganz einfach. Und habe auch so Sachen, Kommentare drin stehen, wie habe schlecht geschlafen, habe viel besser geschlafen, habe sehr viel besser geschlafen, habe unglaublich gut geschlafen. Und das auch ohne irgendeinen Schlummertrunk. Das ist diese, und auch die geistige Klarheit. Also mir sind auch beruflich Dinge leichter gefallen. Ich konnte mich wesentlich besser auf Aufgaben konzentrieren und war viel zielorientierter. Und ich habe also in meinem Kopf auch viele andere Altlasten eliminiert, nicht nur aus meinem Darm. Ich habe auch manchmal Menschen in meinem Leben anders wahrgenommen, wenn sie mir Geschichten erzählt haben oder so schnell unterwegs waren. Also man macht, es macht ganz viel Schönes.
Also diese Klarheit ist nicht immer einfach auch zu nehmen. Manches erschüttert einen auch, gerade auch emotional. Und da ist es vielleicht gerade am Anfang eben auch wieder gut und wertvoll, wenn man da den Austausch findet, entweder in der Gruppe oder dann auch mit der Spezialistin, mit dem Spezialisten, der einen durch das Fasten begleitet. Man darf nicht alles auf die Goldwaage legen, aber es lässt sich da sehr viel Klarheit herausziehen, die einfach immer gut tut, gerade wenn man aus einer Zeit der Belastung und der Beladung herauskommt. Mit welchen Komplikationen ist zu rechnen? Was passiert im Körper während der Entgiftung und wie lässt sich das am besten bewältigen, liebe Gulnara?
Während der Kur sind die typischen Komplikationen zu treffen, zum Beispiel viel zu häufiger Stuhlgang, Abgeschlagenheit mit körperlicher Schwäche oder Kopfschmerzen durch Entzug von Genussgiften wie Kaffee, Zucker, Rauchen, Alkohol. Außerdem Verspannungen im Schulter-Nackenbereich und merkwürdige, eingetrübte Stimmungen. Die Kraft reicht nicht für die normale Alltagsbelastung. Es wird unglaublich anstrengend, eine kleine Strecke in gemäßigtem Tempo zu laufen, ohne aus der Puste zu kommen. Nochmals, eine Entgiftung ist kein Spaziergang. Der Körper hat keine Kapazitäten für Anstrengungen. Er ist mit dem inneren Abbau und Umbau gefordert und braucht die gesamte Energie dafür. Wer Kopfschmerzen nach Koffeinentzug hat, dem rate ich immer, einen kleinen Gang an der frischen Luft zu machen. Meistens verschwinden diese Beschwerden nach dem 3., 4. Tag von ganz alleine. Mitunter hilft in ganz schlimmen Fällen auch ein Espresso nach dem Mittagessen. Das muss aber mit dem Arzt abgestimmt werden. Der Elektrolythaushalt verschiebt sich durch häufige Stuhlentleerungen. Bei Muskelschwäche und andauernder Kraftlosigkeit gebe ich meinen Fastenden Präparate, zum Beispiel Kalium oder Magnesium oder Kalium-Magnesium-Präparat, mit denen sie die Mineralstoffbalance aufbauen können. Alle diese Erscheinungen sind normal und legen sich im Verlauf der Kur. Man kann ganz gut gegensteuern, ausreichend trinken, wenige Geschwindigkeit bei der Arbeit, häufige Pause anlegen und zulassen, dass alles langsamer vorangeht. Stimmungstiefs in den ersten Tagen sind nicht ungewöhnlich. Mit dem Lösen alter Schlacken holen uns auch verdrängte Erlebnisse und alte Gefühle wieder ein. Beim Vertreiben der trüben Gedanken hilft immer ein Gespräch mit dem Arzt und ein bisschen frische Luft. Bei einer ausgewachsenen Fastenkrise sollten Sie sich den Beistand Ihres Arztes einzuholen. Er begleitet Sie durch den Tunnel.
Das ist wirklich ein wahres Wort. Ich möchte hier vielleicht eine Selbsterfahrung ganz kurz teilen. Im Rahmen meiner ersten Meierkur konnte ich nach 2 Tagen nicht mehr von einem Geschoss ins nächste gehen, ohne eine Pause einzulegen. Ich habe zu der Zeit semi-professionell Sport betrieben. Das war ich nicht gewohnt von meinem Körper. Aber es war sehr erstaunlich, dann eben vom Profi den Tipp zu bekommen, okay, nimm bitte dieses Elektrolyt noch mit, ja, und mach keine Bewegung, sondern leg dich und mach einen Mittagsschlaf. Und ich konnte zuschauen, wirklich stündlich hat sich mein Energielevel verbessert und in diesem Herausgehen aus der Bewegung, aus dieser Performance, bin ich auf einmal wieder zu meiner Kraft gekommen und das war ein erstaunliches Erlebnis. Was kann man zu Hause tun, um die eigene, die persönliche Entgiftung zu fördern, Guyana?
Es gibt so einige Mittel aus der Trickkiste. Ein Leberwickel ist ein phänomenaler Beschleuniger für die Entgiftung. Dafür wird eine Warmflasche mit einem feuchten Handtuch und einem trockenen Handtuch auf die Leber gelegt. Schlüpfen Sie damit für 15 bis 20 Minuten vor dem Mittags- und Abendessen unter die Bettdecke und genießen Sie die feuchte Wärme mit geschlossenen Augen. Es ist absolut wohltuend und sehr wirkungsvoll. Ferner rate ich meinen Absolventen immer, aus der morgendlichen Dusche eine Kneippanwendung zu machen, erst den Körper mit kreisenden Bewegungen gründlich abbürsten und dann die Dusche mit Wechselgüssen nach Kneipp beenden, damit der Kreislauf mitmacht. Am Abend haben sich die Fußbäder mit Natron sehr bewährt. Sie unterstützen die Ausscheidungsfunktion der Niere und entspannen außerdem das Nervenkostüm.
Wir haben da einen unglaublich großen Fundus an erfahrungsheilkundlichen Traditionen und Praktiken, die einfach gut tun. Und in so einer Phase der Regeneration und des Umbauens tun sie doppelt gut und dreifach gut und helfen uns, Energie zu sparen. Und sind dann richtige Katalysatoren, wenn es darum geht, schnell und rasch Positives zu erleben. Gibt es noch einen Trick, gerade auch wenn es um das Thema Heißhunger geht, um gut durch die Hauptkur zu kommen?
Absolut. Man sollte sich unbedingt immer einen Wochenvorrat Basenbrühe kochen. Die hält sich problemlos ein paar Tage im Kühlschrank und kann man mit Thermoskanne auch mitgenommen werden, ins Büro oder beim Spaziergang. In unseren Gruppensitzungen war keiner ohne Thermoskanne anwesend. Die Brühe hilft über Momente der Schwäche hinweg und ist ein guter Begleiter während der Kur. Wenn ich meine persönliche Meinung sagen darf, ich habe bei Verzehr von Gemüsebrühe ausgeglichene Salzhunger bekommen. Das heißt, mein Salzhunger wurde vollständig gelöscht. Und das ergab auch eine Klarheit und Sättigung.
Das ist eine Basenbrühe oder ist eine Gemüsebrühe, die vor allem aus Wurzelgemüsen besteht. Und über diese Wurzeln entziehen dem Boden die Mineralstoffe. Ja? Und ausgekocht sind sie eine sehr gut zugängliche Quelle für Kohlenhydrate auf der einen Seite, aber eben diese Mineralstoffe. Und das Mineralstoff oder Salze braucht selbst der Elefant in der Wüste. Also man kann da pflegen Sie denn und sättigen Sie den inneren Elefanten mit etwas Basenbrühe, gerade auch bei der Kur, das ist super. Was bringt die Bauchmassage oder die Bauchbehandlung, wie wir sagen in der Meier, Medizin durch den begleitenden Arzt. Und warum ist es aus deiner Sicht so ein zentraler Erfolgsfaktor für den Kurerfolg des Einzelnen?
Wenn der Darm überfordert ist, wird er müde und schlaff. Er büßt die Spannkraft durch die Gifte ein, die im kranken Verdauungsapparat produziert werden. Die Massage durch den Arzt ist der Beschleuniger für die innere Reinigung und Entgiftung. Vergleichen Sie das ruhig mit einem gründlichen Frühjahrputz der Gedärme. Es wird alles rausgeschubst, was nicht dahin gehört oder stille Entzündungen verursacht. Das kann man sich nicht nur selbst verabreichen, das muss ein Profi tun. Mit speziellen Handgriffen bringe ich die Bewegung in die inneren Strukturen. Sie fördern die Eigenbeweglichkeit, das heißt Tonus des Darmes, regen den Lymphfluss und geben den Tonus die natürliche Spannkraft zurück. Dabei rutschen die Gedärme wieder in ihre vorgesehene Position und die Organe haben Freiräume. Die Bauchmassagen befreien den Menschen. Außerdem trainiere ich während der Massage mit meinen Patienten die Zwerchfellatmung, welche sehr wichtig ist im Alltag. Und mit Zwerchfellatmung kann man sich von allgemeinem Alltagsstress entnehmen, rausnehmen und weiter irgendwie sich in Ruhephase bringen. Deshalb das Zwerchfell zu trainieren ist sehr wichtig, weil das ist ein Zwischenmuskelmembran sozusagen zwischen Bauch und Lunge. Das ist eine Membran und die Drainage zwischen Brustkorb und Bauchraum ist die schnellste Kommunikation mit dem Lymphsystem, weil Zwerchfell, wenn pumpt Zwerchfell, dann kommt das Lymphsystem in Bewegung. Übungen zur Zwerchfellatmung mache ich auch in der Gruppensitzung, weil sie gleichzeitig eine gute Vagusnervstimulation darstellt und gut in den eigenen vier Wänden praktiziert werden kann.
Und dieser Vagusnerv und seine Performance steht ja für Regeneration und Wachstum, was wir nicht vergessen dürfen, auch für Fertilität, also für Fruchtbarkeit. Es ist ein anderer Rhythmus, der den Körper auf einmal bewegt und auch den Geist bewegt und so Dinge möglich macht, die in der reinen Performance einfach untergehen. Warum ist die Nachkur so bedeutsam? Warum kann man nicht sofort das Kauen fahren lassen, das Reinigen auf der Stelle einstellen? Warum sollte man in eine Nachkur gehen?
Zuerst alle Kurphasen richtig zu berücksichtigen ist wichtig. Und natürlich Übergang von ganz untergeschraubtem System wieder hochzufahren, ganz schnell, ist zu gefährlich. Das kann man nicht. Wir brauchen einen sanften Übergang in den Alltag, weil unser ganzes System empfindliche, gereinigte, frische und neue geworden ist. Ernährungssünden in der Zeit nach der Kur wirken sich besonders ungünstig aus und gefährden den Kurerfolg. Ohne Übergang zurück ins alte Leben würde ihren Körper komplett überfordern. So wie Vorkur wichtig ist für den Erfolg der Hauptkur, so ist Nachkur wichtig für den nachhaltigen Erfolg der erreichten körperlichen Verbesserung. Deshalb gibt es eine Anleitung für den Übergang und mit der milden Ableitungsdiät ein stufenweises Konzept, um den Verdauungstrakt nach und nach an zusätzliche Kost zu gewöhnen. Idealerweise soll der Körper auch in der Nachkur in der Entlastung bleiben. Das heißt, keinen übertriebenen Sport machen und unbedingt beim achtsamen Essen und Kauen bleiben. Esskultur empfehle ich für Alltag immer zu lassen. Wenn wir das nicht berücksichtigen, rutschen wir zurück oder kehren wir zurück in früher gemachte Fehler und verlieren unsere eingeübte Erfahrung.
Da hat Dr. Franz Xaver Mayer einen interessanten Satz gesagt, und zwar: Fasten kann jeder Depp, ja, aber es braucht den Weisen, um aus dem Fasten wieder herauszufinden. Und das soll, wir wollen keinen Jojo, wir wollen einfach in unseren Erkenntnissen bleiben und die auch aufwerten. Und dafür ist dieses, sich langsam wieder der Vielfalt zu öffnen, etwas, was durchaus ein anspruchsvoller, aber auch ein sehr lustvoller Vorgang ist, der genau in diese Nachkur hineinfällt. Wie lang dauert denn die Nachkur und in welchen Stufen läuft sie normalerweise ab?
Ich empfehle immer eine Nachkur mindestens 2 Wochen. 2 Wochen dauern lassen. Es gibt Patienten oder Kunden, wie man sagt, die das länger machen und folgen milde Ableitungsdiät 1 eine Woche, dann milde Ableitungsdiät 2. Woche und dann die 3. Die milde Ableitungsdiät hat insgesamt 3 Stufen, wie ich gesagt habe, und manche Patienten möchten auch genau so weiter das behalten und vorsichtig antreten, weil die Angst haben, wieder zurückzukehren. Ich sage jetzt das so, dass die milde Ableitungsdiät hat wieder insgesamt die 3 Stufen und ist sehr verträglich aufgebaut. Danach sollte man schrittweise zurück in den Alltag kommen und Zug im Zug weitere Lebensmittel in den Speisezettel integrieren. Ich bitte nur darum, dass das vorsichtig probiert wird. Und wenn man aus milder Ableitungsdiät weitergeht, ich empfehle Kunden, nicht mehr als 1 Lebensmittel zu sich als neue nehmen, damit man guckt auch die Reaktion. Noch ein Rat von mir: Von der Meyer-Kur treten man viele Dinge in den Alltag. Zum Beispiel eine Bewusstseinsänderung oder Veränderung. Manche Erfahrungen verblassen auch. Deshalb ist es ratsam, sich hin und wieder ein paar Erfahrungen ins Gedächtnis zurückzurufen oder für den persönlichen Refresher in eigenem Fastentagebuch zu blättern, damit man wieder sich in Erinnerung bringt, wie das war.
Ein aus meiner Sicht auch wertvoller Tipp hier könnte sein, wer sich gut und tiefgreifend mit sich selbst zu beschäftigen, gelingt einfach sehr gut körperliche Bewegung, also beim Spaziergang zum Beispiel. Diese Monotonie, diese gewisse Langeweile bietet auf einmal die Möglichkeit, so diesen Stress, den gedanklichen Stress fallen zu lassen auf der einen Seite. Man kann sich wieder gedanklich ausrichten und kann auch wieder zum Beispiel zurückblicken und sagen, was hat mir gefallen? Ja, was war mir auf einmal wertvoll und nützlich? Und nütze ich das heute noch für mich? Und dann kann ich es wieder aufgreifen. Die Substitution, also das heißt das Ergänzen, das Verwenden von Dingen, die uns fehlen, ist ja ein bedeutsamer Teil in der modernen Meyer-Medizin. Was ist damit gemeint aus deiner Sicht auch, Gunnar? Wie nutzt du das und wie setzt du das in der Praxis ein?
Die Substitution von Zugabe von Nahrungsergänzungsmitteln, die der Körper nicht selber herstellen kann, die ihm fehlen, natürlich ist ratsam. Zum Beispiel Magnesium und Kalium. Je nach Ausgangslage beginnt die Substitution entweder schon in der Hauptkur oder aber spätestens in der Nachkur.
Das ist oft ist die wichtigste Substitution die Reduktion. Das ist wie bei einem überforderten, gestressten Teenager oder Haustier. Es ist mitunter mal sehr wertvoll, wenn man den einfach nur mal auf die Seite nimmt, bevor man ihm besonders Gutes angedeihen lässt. Dorothee, was mich interessieren würde, erstens einmal, wie lang sind Sie in der Kur geblieben? Und ich nehme mal an, Sie haben sie nicht beibehalten und auch durchgezogen, weil die Selbstwahrnehmung und die Erfahrung der ersten paar Tage so großartig und grandios war. Wie war das bei Ihnen?
Also ich habe die Kur insgesamt 31 Tage lang gemacht und die ersten 7 Tage waren sehr schwierig und meine Einträge in meinem Tagebuch waren auch nicht so erfreulich. Aber dann wurde es irgendwie immer interessanter und es ging mir auch immer zunehmend besser. Und man hat einfach eine andere Zufriedenheit auch erlangt. Und insgesamt fühlt man sich nicht nur irgendwie leichter, sondern hat einfach, ich hatte bei mir diesen vorgewölbten, schmerzhaften Bauch nicht mehr. Man fühlt sich einfach größer, man hat einen aufrechteren Gang. Und auch das Innere, man möchte diesen alten Rhythmus gar nicht mehr haben. Man ist einfach, man hat sich einfach selbst in einen anderen Fokus gesetzt und findet sich selbst wichtig. Und das ist bei mir in meinem Leben immer irgendwie viel zu kurz gekommen. Und das ist einfach aufgerufen worden. Und das kann ich auch nachhaltig immer noch zwischendurch wieder aufrufen. Und ich fand es auch toll, das Tagebuch nochmal zu lesen. Ja, und die Gruppe war halt irgendwie auch da die ganze Zeit eine super Unterstützung, weil die halt eben auch diese Erfahrung gemacht haben und sich auch insgesamt auch mental viel besser gefühlt haben.
Würden Sie die Kur nochmal wiederholen? Und wenn ja, wie würden Sie es gestalten? Was würden Sie vielleicht auch anders machen?
Also ich würde die Kur auf jeden Fall wiederholen und das werde ich sogar auch machen, weil ich glaube, man darf das gerne wiederholen, weil man einfach viele Dinge dann im Alltag auch wieder vergisst. Man fängt irgendwie dann doch wieder auch an, gewohnte Rhythmen aufzunehmen oder auch bei irgendwelchen Essen mitzumachen, die dann vielleicht gar nicht so das Richtige waren. Und man erinnert sich aber ganz schnell wieder. Und ich glaube einfach, dass diese Wirkung, die das hatte, dass man das zusammen macht in Begleitung und auch die Bauchbehandlung und diese Priorität zu bekommen, sich selbst wichtig zu nehmen, würde ich unbedingt wieder tun. Man wiederholt viele Dinge. Wir gehen alle regelmäßig wieder zum Friseur und machen irgendwie wieder was an uns. Und das ist, glaube ich, wohl das Wichtigste, dass man sich auch innen gut fühlt.
Mhm. Gibt es so einen Aspekt, wo Sie sagen, der hat mich überrascht, weil ich den, seit ich mein erstes Kurerlebnis und meine erste Kurerfahrung gemacht habe, den habe ich einfach beibehalten für mich in meinen Alltag, eine mehr oder weniger große Kleinigkeit?
Ich habe viele Kleinigkeiten beibehalten, zum Beispiel das auch mit, dass ich dann auch die kalte Dusche sogar freiwillig weitermache. Und dass ich auch immer noch mir angeratene Sachen von Frau Millikoff umsetze und das jeden Tag. Man vergisst nicht alles. Man hat einfach gewisse Rituale, die man beibehält und das ist einfach auch ganz hilfreich.
Es freut mich sehr, dass Sie heute so und auch mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Ihre Erfahrungen teilen. Es ist grandios. Gerade auch, weil wir ja so oft in Sorge sind, dass eine Spurveränderung und eine Rhythmusveränderung uns mehr einschränkt, als sie uns wieder freier macht. Und zu erfahren und zu erleben, nicht nur von Enthusiasten und Profis, sondern auch von jemandem, der zu einem Enthusiasten geworden ist, dass das was Gutes ist, ist sehr schön. Was ich auch spannend finde, ich weiß es nicht, ob Sie die Blue Zones kennen. Die Blue Zones, das sind diese Bereiche und Regionen in der Welt, wo die Menschen besonders alt werden. Und man hat in der Wissenschaft, in der medizinischen lang vermutet, dass das etwas zu tun haben muss mit einem besonderen Lebensmittel. Aber was man in Wahrheit gefunden hat, sind nämlich Gemeinsamkeiten in einer Monotonie, in einer Einfachheit, ja, in Momenten des Fastens, in dem Ausgesetztsein von Kälte, immer wieder, periodisch, in einem sozialen Kontakt und sozialen Gefühl. Und nochmal, soziale Interaktion beginnt immer mit der Selbstwahrnehmung und auch mit dem Glück in uns selbst. Und mit Bewegung, einem neuen Zugang dazu. Und ich kann Ihnen nur zurufen, folgen Sie dem Beispiel von Dorothee, beziehungsweise nutzen Sie das Know-how und das Angebot, das Expertinnen wie Frau Dr. Mellinghoff Ihnen bieten. Nutzen Sie unseren Wissensschatz und Zugang auf Facebook, auf Instagram, auf unserer Homepage, um sich etwas Gutes zu tun für die Zukunft. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Damen für ihre Geduld, für ihr geduldiges Antworten und auch Teilen Ihres Erfahrungsschatz und blicke nach vorn zu unserem nächsten Beitrag, der sich um die hormonelle Gesundheit gerade auch in der zweiten Lebenshälfte drehen wird und wie man den über die Darmgesundheit positiv beeinflussen kann, um auch hier Schätze für den persönlichen Alltag und das persönliche Leben heben zu dürfen. Vielen Dank, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie dran, Ihre Darmflüsterer. Alles Gute.
Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.